Ja, Herr Jesus, du wirst einmal das ganze All erfüllen, wenn auch der letzte Feind besiegt ist und hinweggetan ist, der Tod. Und dafür danken wir dir. Und das ist und war nur möglich, wird nur möglich werden durch deinen Tod, den du erlitten hast auf Golgatha. Und davon sind wir Zeugen, Zeugen durch dein Wort und wollen es weitersagen und bekennen, dass du alles vermagst und dass der Vater dir eines Tages alles zu Füßen legt und es keinen Feind mehr geben wird. Und dann wird Gott alles sein in allen und darauf freuen wir uns, denn es steht geschrieben, dass das, was wir heute erleben, nicht verglichen werden kann mit der zukünftigen Herrlichkeit, die in uns soll geoffenbart werden. Wenn schon Paulus im dritten Himmel war und Dinge hörte, die er nicht aussprechen konnte, wie wird es erst sein, wenn wir bei dir sind, bei dir wohnen, in dir sind? Nicht wie jetzt, wir auf der Erde, du im Himmel, sondern wahrhaftig bei dir. Und darauf freuen wir uns. Und so segne uns heute Abend und schließe uns etwas auf von dem Wort, auch über das, was du vermagst. Wir danken dir, dass wir das glauben wissen und glauben dürfen, dass das, was du verheißen hast, auch hinausführen wirst. Davon sind wir völlig überzeugt und dafür danken wir dir. Nun komm und segne uns und sei bei uns. Habe Dank, du bist treu und wirst alles herrlich hinausführen. Segne unseren Bruder, der uns dient und mach uns fähig zum Hören. Amen.
Amen.
So, Johannes, und jetzt bist du schon dran.
Meine lieben Brüder und Schwestern, liebe Freunde, mein Herz ist ganz, ganz gefüllt mit dem Reichtum seines Wortes und ist mir ein Ringen, dass es dem Heiligen Geist gelingen könnte, auch ihre Herzen voll zu machen mit dem Glanz des Christus. Das Thema für heute Abend ist bekannt, das Vermögen Gottes. Daraufhin möchte ich eine fünffache Antwort geben. Heute wird der Mensch sehr oft nach dem beurteilt, wie hoch sein Vermögen ist, einmal auch im Besitz von Gütern und Geld, aber auch sein Können, seine Fähigkeiten, seine Begabungen stehen hoch im Kurs. Es wird vornehmlich danach gefragt, was ein Mensch zu leisten imstande ist, welche Funktionen, welche Ämter er bekleidet, welche Macht er ausübt und welchen oder wie viel Besitz er zu verwalten hat. Alles andere sind ganz armselige Schlucker, die kaum noch gegrüßt werden. Aber über diese Krankheit wollen wir heute Abend nicht sprechen. Was der Hochmütige, der Prahlerische, der moralisch gebildete und der pharisäisch fromme Mensch alles kann und vermag. Nein, heute Abend wollen wir darüber nachdenken und nachsinnen, was Gott kann und vermag. Wir glauben ja gar nicht, wie wichtig es ist, dass uns ein leuchtend klares Gottesbild verkündigt wird und wir es auch im Herzen haben. Das Wissen und die Erkenntnis von einem alles vermögenden Gott. Auch in den Anfechtungen des Alltages und der Überwindung mit all den Fragen und den Entscheidungen des Lebens ist das eine ganz klare und eine wichtige Wegweisung. Wie ging denn das ganze Sündendrama los? Wie ging's los? Die Eva diskutierte mit der Schlange und die Schlange sagte: Ja, das ist ganz, ganz anders. Das ist ganz anders, wie Gott geredet hat. Im Eigentlichen gönnt er das nicht, so zu sein wie er. Die Schlange entstellte das Wesensbild Gottes und Vaters. Unsere Probleme mögen manchmal sehr groß sein, aber die hat auch Abraham gehabt. Und das ist unser erster Punkt. Punkt 1, alles, was Gott verheißen hat, vermag er auch zu tun. Römer 4, Vers 20. Gott gibt dem Abraham sein Wort, dass er zum Vater vieler Völker werden sollte und durch seinen Samen alle Geschlechter und Generationen der Erde gesegnet werden. Und dann wird ein alter Mann, wo menschlich gesprochen jede Hoffnung erloschen ist und er auch begraben hat. Es ist völlig aussichtslos, in einer solchen Lage noch etwas erwarten zu wollen. Alles schien sinnlos für ihn und eine Illusion zu sein. Mit 100 Jahren kann man doch kein Kind zeugen, geschweige denn gebären. Liebe Geschwister, unsere Oma Mössinger, die feierte am Freitag ihren 101. Geburtstag. Angenommen, nachts käme ein Engel, der ihr sagte, übers Jahr wirst du ein Kind haben. Da würde wohl bei der Oma die Brille runtergerutscht sein. Das ist doch völlig aussichtslos. Verstehen wir, solche ähnliche Situationen können uns manchmal sehr bedrücken. Und nun lese ich den Text in Römer 4 von 17 bis 21 nach mehreren Übersetzungen. Er glaubte dem Gott, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende, was noch gar nicht vorhanden ist, ruft er, wie wenn es da wäre. Denn aus dem Nichts heraus, aus dem Nichtseienden, dem Nicht-Existierenden heraus, ruft er alles ins Dasein. Er gab nicht auf. Er hatte Hoffnung, wo eigentlich kein Funken Hoffnung mehr zu sehen war. Mit 100 Jahren war sein eigener Leib und der Leib der Sarah erstorben und die Lebenskraft war verloschen. Und trotzdem ließ er sich nicht irre machen. Sein Glaube geriet nicht ins Wanken. Im Blick auf die Verheißung Gottes zweifelte er nicht und wurde nicht ungläubig, sondern ehrte und verherrlichte Gott mit unerschütterlichem Vertrauen. Denn er hatte große Gewissheit. Er war ganz und gar davon erfüllt. Er war der festen, völligen und vollkommenen Überzeugung, dass er, Gott, was er verheißen hat, auch zu tun vermöge. Die Verheißungen und das Versprechen, die Zusagen Gottes, ob sie wohl erfüllt werden? Oder muss Gott warten, bis die Geschöpfe ihre Einwilligung dazu geben? Muss Gott da warten? Karl Geier hat wohl einmal gezählt und ist auf 36.000 Verheißungen gekommen. Und davon wird nicht eine einzige unerfüllt bleiben. Weil alle Gottes Verheißungen in ihm, dem Christus, das Ja und das Amen sind. Und das steht so klar und so eindeutig in 2. Korinther 1, Vers 20. Christus ist die Garantie und der Eidschwur Gottes. Aber die Realisierung, die Hinausführung dieser gewaltigen Versprechungen hat Christus seiner Gemeinde übertragen. Und deshalb steht hier in diesem Text, 2. Korinther 1, Vers 20, zwei wunderbare Wörtlein: Gott zur Herrlichkeit durch uns. Durch uns. Was ist hinter dieser Formulierung, hinter dieser Aussage für ein gewaltiges Gottesprogramm gebunden, wenn wir uns nur einmal erinnern, dass Christus in Zukunft nicht mehr allein richten wird? Alles Gericht hat der Vater dem Sohn übergeben und der Sohn übergibt es den Söhnen. In der Tat vollführt das Haupt nicht mehr die Dinge aus, sondern immer mittels des Körpers. Und das ist seine Gemeinde. Wenn wir daran denken, wisset ihr nicht, ihr Korinther, die ihr euch streitet wegen jämmerlicher Kleinigkeiten, wisset ihr denn nicht? Ihr zerrt euch vor weltlichen Richtern. Wisset ihr nicht, dass ihr, dass wir den Kosmos, den ganzen Kosmos, die Engel und die Welt richten, richtig machen werden. In manchen Übersetzungen wurde ja das durch uns gestrichen. Ich habe 30 Übersetzungen zu Hause. Bei 9 Übersetzungen fehlt das durch uns. Alle Verheißungen werden erfüllt durch Christus, aber nicht durch uns, seiner Gemeinde. Und damit wird eigentlich der Gemeinde eine Zielverheißung genommen, Hoffnung zu haben, auch für das, was Gott verheißen hat und mit seiner Gemeinde durch und ausführen wird. Das Vermögen Gottes besteht darin, dass alle Verheißungen erfüllt werden, aber die Hinausführung, das ausführende Organ, ist die Gemeinde des Christusleibes, welch eine für uns nicht auszudenkende Berufung und Bestimmung ist damit zusammengebunden. Liebe Geschwister, wenn wir vergessen sollten, was wir im Himmel einmal machen und tun werden, dann darf uns dieses Wort eine Ermutigung sein. Doch zurück zu Abraham. Der Abraham, der hatte keine Bibel. Nein, das hat er nicht. Der konnte nicht anhand einer Konkordanz nachschlagen, wo steht von dem Vermögen Gottes in unserer Bibel. Das hatte er alles nicht. Nein, für ihn stand fest, wenn der Allerhöchste ihm diese Verheißung gibt, dass er ein Segensträger für alle Völker und Nationen werden soll, dann verlangt, seinen Sohn Isaak noch zu opfern, dann kann es gar nicht anders angehen, dass Gott ihn dann aus den Toten wieder zurückhole. Solch unerschütterliches Vertrauen wird nun dem Abraham zur Gerechtigkeit. Er glaubte nicht an Gott, das ist verkehrt, das an dürfen wir mal durchstreichen, sondern er glaubte Gott, was er gesprochen hat. Das ist ein großer Unterschied. Hebräer 11, 17 bis 19. Durch Glauben hat Abraham, als Gott ihn prüfen wollte, den einzig gezeugten Isaak geopfert, obwohl er doch die Verheißung empfangen hat, in Isaak soll dein Same genannt werden. Und nun fing Abraham an zu rechnen. Er überlegte, er folgerte. Das steht hier. Logika steht anschließend. Wenn Gott ihm diese Verheißung gegeben hat und er verlangt, seinen Sohn, den er verheißen hat, zu opfern, das kann doch nicht stimmen. Und da heißt es, und Abraham folgerte. Was folgerte er? Er überlegte und urteilte. Er war völlig überzeugt, dass Gott auch aus den Toten zu erwecken vermöge. Da staune ich immer wieder. Und wir haben fast Kapitel, wo wir das Vermögen Gottes vor Augen gestellt bekommen. Und bekommen wir das rüber in unser Herz? Sind wir erfüllt? Und werden wir von der Kraft dieses Wortes im Alltag auch hindurchgetragen? Das Vermögen Gottes hatte den Abraham in seinen schweren Anfechtungen wunderbar hindurchgetragen. Ich frage hinein, wenn es bei uns einmal dunkel und trübe wird, so finster, dass wir die Hand nicht vor unseren Augen sehen, was haben wir dann? Wir haben nur sein gesprochenes Wort, sein Verheißungswort. Und das hat etwas mit Gotteserkenntnis, mit Sohneserkenntnis zu tun. Um diese Christuserkenntnis, was er vermag, konnte Paulus alles, was ihm bisher Gewinn war, alle Pluspunkte, alles, was ihm zum Vorteil gereichte, seine gesamte Lebenskarriere, das konnte er zurücklassen. Um dieser Christusschau, um dieses Christusvermögens willen, konnte Paulus alles für Kot, für Dreck, für Abraum halten. Verstehen wir? Hier bekommen wir eine Relation von dem, wo wir meinen, wir müssen es unbedingt besitzen, wir müssen es unbedingt erleben. Wenn dieses Vermögen Gottes in unser Herzen hineinkommt, dann werden Dinge um uns herum ganz, ganz klein, wesenlos manchmal. Ihn und sein Vermögen zu erkennen, gehört zum eigentlichen Lebensprinzip eines jeden Kind Gottes. Wer davon lässt, hat keine Kraft, vor ihm würdiglich zu wandeln. Alles andere, sage ich, ist ein einziger Krampf. So zu sein, so zu leben, sich zu benehmen oder benehmen zu wollen im Alltag. Wenn diese Kraft, der Glanz seiner Verheißung, uns nicht im Alltag geschenkt ist. Deshalb das Thema, das Vermögen Gottes. Schon Hiob, ich war ganz erstaunt, schon Hiob bekennt am Ende seines Lebens. Und was hat dieser Mann durchlebt? Diese Trümmer seiner eigenen Existenz, Kinder wurden genommen, alles wurde zerschlagen, alles wurde zerschlagen. Und am Ende, Kapitel 42, Vers 2 heißt es, ich weiß, dass du Gott, alles vermagst und kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Liebe Geschwister, das hat Hiob gesagt, er kannte kein paulinisches Evangelium, aber das ist paulinisches Evangelium. Bis in die Zielvollendung hinein, unserem Gott zu trauen, zuzutrauen, dass nicht eine Silbe von dem, was er verheißen hat, dem Bach runtergeht. Frühmorgens, wenn wir geweckt werden, woran denken wir, liebe Geschwister, woran denken wir? An unseren Gott und Vater, der alles Vermögen hat, auch uns durch das Irrsal des Tages hindurchzubringen. Der Liederdichter, der singt, wie Gott sich's vorgenommen, so wird's doch niemals kommen. So müsste man doch eigentlich singen, liebe Geschwister, oder nicht? Weil das Geschöpf sich nicht retten lassen will. Wer will sich denn retten lassen? Nein, wir sind überzeugt, der Liederdichter, der hat schon recht. Was Gott sich vorgenommen, das wird doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Wir singen alle sehr bewegt das Lied von Blumhardt, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Und wenn auch heute davon noch nicht zu sehen wird, am Ende werden die Ketten abfallen. Aus aller Not, aus aller Drangsal wird er die Schöpfung erretten. Das singt die ganze Christenheit. Und wenn man dann mal reinfragt, was sie singen, was? Die meisten glauben nicht, was sie singen. Sind gar nicht überzeugt von diesem Totalsieg des Christus, des Lichtes über die Finsternis, des Sieges über die Totenkräfte und Mächte. Ja, auch ein Hiob war über das Vermögen Gottes zu einem Überwinder in den schwierigsten Lebenssituationen geworden. Da gab's nicht mehr zu lachen, als er dort in der Asche saß und mit einem Scherben die Geschwüre auskratzte. Wer hält das durch, wenn nicht uns Gottes Botschaft geschenkt wird, dass das nie sinnlos ist? Unsere Tränen, unsere Trümmer, unser Leid ist nie sinnlos. Nie ein Augenblick wird unvergessen sein. Deshalb kann er auch sagen, ich bin gewiss, dass... Ja, da steht mein Erlöser, das ist aber gar nicht richtig. Mein Wiedererstatter, der alles zurückbringt, nicht nur 1:1 oder 1:2 bei Hiob, sondern nach den Verheißungen 1:unendlich. Wir werden im 5. Punkt dahin kommen, was das bedeutet. 1:unendlich. Es ist eine überaus wichtige Beschäftigung, wenn wir anhand der Schrift den Zeugnissen nachgehen und das Vermögen Gottes und des Unvermögen der Menschen uns einmal ins Bewusstsein rufen. Wer vermag von uns eigentlich seinem Leben eine Elle hinzuzusetzen? Wissen wir, ob wir morgen früh wieder erwachen? Wer weiß das hier? Keiner. So unvermögend sind wir, dass unser jeder Pulsschlag, jeder Atemzug eigentlich uns zeigt, wie abhängig wir sind von diesem alles vermögenden Gott. Das war Punkt 1. Den zweiten Punkt entnehmen wir aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitleiden könnte. Der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, gleich wie wir, aber ohne Sünde geblieben ist. Liebe Geschwister, das ist auch ein wunderbares Wort. Sein Vermögen besteht darin, dass er uns in jeder Situation kennt, dass ihm die Umstände und die Verhältnisse, in denen wir stehen, bekannt sind. Er kennt auch die Zusammensetzung unseres Charakters und unserer Veranlagungen. Er kennt jede Begebenheit des Alltages. Er ist nicht ein Hohepriester, wie das im Volk Israel so festgelegt war. Einmal im Jahr ging er hinein in das Allerheiligste und brachte die Sünden des Volkes vor Yahweh. Wir haben einen hohen Priester im Himmel, der mitzuleiden vermag, der das Vermögen hat, unsere Schwachheiten, um die er weiß, und all das, was wir an Anfechtungen im Alltag zu durchstehen haben, er weiß es, er vertritt uns priesterlich. Er ist zur Rechten Gottes erhöht und verwendet sich für uns vor dem Vater. Warum ist das nötig? Warum ist das nötig, liebe Geschwister? Weil viele noch gegen uns sind und Satan mit Anklageschriften uns verurteilen will. Ich frage manchmal, warum? Ja, muss etwa der Sohn das Vaterbild Gottes glattstreichen, weil er erzürnt ist über unser Fehlverhalten? Muss er das machen? Muss er deshalb uns vertreten? Nein, nein. Es ist sehr aufregend, wenn Paulus in Römer 8 unsere persönliche Lebensgeschichte mit abhandelt. Da sagt er in Vers 31, er fasst dann zusammen, was sollen wir hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer hat dann das Vermögen? Wer hat das Vermögen, gegen uns sich zu erheben oder gegen uns wieder uns aufzustehen? Er, der Vater, der doch seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, er hat den Sohn für uns alle, für uns alle, ist keiner ausgeschlossen. Heute Abend alle, die hier sitzen, keiner ist ausgeschlossen. Für Sie, für mich, für uns alle dahingegeben. Wie sollte der Vater nicht mit seinem Sohn uns zusammen das ganze Weltenall, das Universum schenken? Wer wird die Auserwählten Gottes anklagen oder Anklage erheben? Gott ist es, der gerechtfertigt. Rechtfertigung ist ja nicht so etwas, dass Gott alles Böse aus unserem Leben weiß macht. Rechtfertigung ist so sauber und so rein, als wäre nie ein falscher Gedanke, nie ein verkehrtes Wort, nie eine böse Tat von uns ausgegangen. Das heißt Rechtfertigung. Wir können es nicht fassen. Gott ist es. Wer klagt an? Gott ist es, der rechtfertigt. Hier ist bei den Willi nichts mehr zu sehen. Nicht nur bei dem Willi, auch bei jedem anderen. Wer ist es, der verurteilen und verdammen kann? Christus ist hier, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der zu Rechten Gottes erhöht ist und sich für uns dort verwendet oder uns vertritt. Deshalb steht ja in dem Hebräer-Text anschließend die Aufforderung, das hatten wir in einer Gebetsgemeinschaft vom Bruder Kernchen, lasst uns nun mit Freimütigkeit, mit Freudigkeit, nicht mit Angst und Zittern, sondern mit Vertrauen, mit freudiger Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade. Nicht, dass wir als elende und untaugliche Heilige dort unsere Verurteilung bekommen. Nein, nein, nein. Da heißt es, auf dass wir das Erbarmen Gottes empfangen und Gnade finden, gerade dann, wenn wir solche Hilfe dringend nötig haben. Dann schenkt sie uns der Herr. Liebe Geschwister, ich darf Ihnen neuen Mut machen. Wir brauchen nicht unter Schwermut, dem Verzagen unserer Erbanlagen und den oft mangelhaften Lebenswandel zugrunde zu gehen. Das Wort Gottes lässt uns wissen, dass das Vermögen Gottes auch unsere Unzugänglichkeit und unsere Schwachheit mit einschließt, weil er am Kreuz unsere gesamte Lebensexistenz in Sünde und Schande mitverhandelt wurde. Und niemand, niemand kann sich seitdem gegen uns erheben. Weder Satan, noch die Dämonen, weder die Gesetzesengel des Lichtes, noch andere Gestalten und Mächte. Weder unsere Nachbarn und Freunde und Verwandte, die mögen manchmal schon recht haben. Weder unser Gewissen. Ich möchte das ganz klar betonen, weil heute in manchen Kreisen das Gewissen so überlastet ist von Gesetzlichkeit, das zu tun, jenes nicht zu lassen. Wie las ich, in der Schweiz in einer neurologischen Klinik waren 89% Christen dort. Kriegen Sie das unter einem Hut? An sich nicht. Ich weiß nicht warum. Sollten nicht gerade Christen Menschen sein, die gefüllt sind von einer lebendigen Hoffnung und die nicht immer hören auf das Herz. Was sagt Johannes? Und wenn uns das Herz verurteilt, Gott ist immer größer als unser Herz, denn er kennt die Beweggründe des Herzens. Liebe Geschwister, bitte lassen wir uns nicht beunruhigen über das, was uns oft auch von der Tradition her, als Sünde und Last angekreidet wird. Was ist das für eine glückselige Botschaft, wo wir aufgefordert und ermutigt werden, mit Freimütigkeit vor dem Thron der Gnade hinzutreten. Es ist aber auch dringend nötig, dass wir diese Schritte im Glauben einmal tun und dem Herrn auch von Herzen dafür Dank sagen. Ich betone das immer wieder. Nicht Dank denken. Paulus fordert uns immer wieder auf, sage Dank, dass wir unsere Gedanken einmal in Worte formen und sie in Schallwellen umsetzen. Sage Dank. Das ist eine Predigt hinaus in die Dunkelheit dieser Welt. Das ist wichtig, vor allen Dingen Frauen, wenn wir beten, liebe Geschwister, dann sollten wir, wenn es möglich ist, auch laut beten. Laut beten. Den Kindern, den sagen wir ja schon von klein auf, wenn sie etwas bekommen, wie heißt das? Wie heißt das? Dankeschön. Dankeschön. Und wie lang dauert die Übung, bis sie begriffen haben? Jawohl, wenn sie etwas bekommen, soll man Dankeschön sagen. Uns, denen ein unvergleichlich Größeres anvertraut ist, wir bleiben oft stumm und vergessen, mit Freuden dem Vater Dank zu sagen. Nehmen wir, liebe Geschwister, uns dafür Zeit, einmal zu Hause und auch in der Gemeinschaft seiner Heiligen uns darin zu üben. Der dritte Punkt, er mag uns völlig zu erretten. Völlig zu erretten. Dazu auch ein Text aus Hebräer 7, Vers 25. Daher hat Gott auch das Vermögen. Liebe Geschwister, ich ermutige Sie, streichen wir doch die Bibel an. Manchmal frage ich, darf ich mal hineinschauen in Ihre Bibel? Und dann weiß ich, ob man die Bibel liebt, sie streichelt, sie küsst und darin arbeitet. Ich bin für Buntstifte. Also nicht flüssig, sondern nur Buntstifte, Leuchtstifte. Malen wir doch aus. Streichen wir doch mal den Begriff Vermögen an. damit wir es nicht wie wir überlesen. Hebräer 7,25, daher hat Gott auch das Vermögen, auch völlig, vollkommen und ewig gültig zu erretten, die durch Christus zu Gott kommen. Wunderbar. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Durch mich. Und niemand kommt zum Sohn, es sei denn, der Vater zieht ihn und es wird ihm vom Vater gegeben. So läuft's also. Anders gar nicht. Die durch Christus zu Gott kommen, indem er immer da lebt und um sich für sie zu verwenden. Völlig zu erretten. Liebe Geschwister, bedeutet nicht wie ein Brand aus dem Feuer, so wie es in 1. Korinther 3, Vers 15 beschrieben ist. Nein, das bedeutet das nicht. Der kommende Tag wird es klar machen, weil jedes Werk durch das Feuer bewährt werden muss. Wenn das Werk jemand bleiben wird, das er auf den Christusgrund gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet bleiben oder gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Nur gerettet, alles andere ist im Gerichtsfeuer verbrannt. Manchmal sieht man den Spruch an der Wand, nur selig. Das bedeutet nur gerettet. Den Spruch können Sie ruhig wegnehmen. Den können Sie ruhig wegnehmen, weil es unserem Gott und Vater nicht nur darum geht, eine Schar geretteter Sünder drüben ankommen zu lassen. Deshalb hat Gott Sie nicht zum Glauben gerufen und Ihnen nicht den Geist Gottes gegeben und Sie nicht berufen und erwählt vor Grundlegung der Welt, sondern das hängt mit Sohnschaft zusammen. Er hat uns zuvor erkannt, zuvor bestimmt, nicht damit wir Sündenvergebung haben und in den Himmel kommen, das ist alles richtig, sondern damit wir die Sohnschaft empfangen. Darum geht es. Nur selig, nur gerettet. Nein, das ist zu wenig. Das kann nur der Anfang sein, verstehen wir? Das kann nur der Anfang sein. Wir haben zu Hause oft das Männerchorlied gesungen, Mache mich selig, o Jesu. Kennt das jemand? Mache mich selig, o Jesu. Ich könnte es heute so nicht mehr mitsingen, weil das nicht stimmt, weil das nicht das Ziel ist. Es ist nur der Anfang. Und dort bleiben die meisten Kinder Gottes stecken oder stehen. Durch falsche Verkündigung oder auch durch Liebhaberei zu ihrem eigenen Ich. Nicht nur, dass wir durch den Glauben den Geist Gottes bekamen, dass wir in unserem Geist erneuert und damit eine neue Schöpfung wurden, sondern dass auch unsere Seele mit all den Gemütsempfindungen und den Leib dem Betätigungsfeld eine neue, eine befreiende, eine erlösende, eine errettende Kraft uns gegeben ist, auf das er uns völlig, total und ganz erretten zu vermag. Liebe Geschwister, ich sage Ihnen das mal, ich habe jahrelang gebraucht mit dem Wort 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Ich habe das einfach nicht zusammengebracht. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und ihr müsst völlig bewahrt werden nach Geist, Seele und Leib. Wie geht's weiter? Dass ihr fleckenlos, fehlerlos, ohne Tadel seid bei der Wiederkunft unseres Herrn. Und ich habe immer wieder darüber nachgedacht. Im Geiste stimmt das schon, da sind wir erneuert. Aber das Gebiet der Seele, liebe Geschwister, mit all dem Fühlen, mit unserem Wünschen, mit unserem Denken, mit unserer Sehnsucht. Was machen wir da für Kurven? Was machen wir da für Kurven? Und was machen wir mit unserem Leib oft? Und dann steht Geist, Seele, Leib völlig tadellos, restlos. Ich habe das nicht zusammengebracht, bis ich eigentlich da gemerkt habe, hier stimmt die Übersetzung nicht ganz. Hier stimmt die Übersetzung nicht ganz. Nicht bei seiner Wiederkunft, sondern in seiner Gegenwart werden wir völlig und total sauber und tadellos werden. Da fehlt es aber an nichts mehr, wenn wir mit ihm zusammen sind. Verstehen wir? Bis dorthin wollen manche perfekt werden. Liebe Geschwister, Leute, die perfekt werden wollen, die werden oft unausstehlich. Unausstehlich. in ihrer gesetzlichen Forderung. Wir machen einen Punkt rein und schreiben das in 1. Thessalonicher 5, Vers 23 rein, dass das tadellos werden nach Geist, Seele und Leib in seiner Gegenwart sein wird. In seiner Gegenwart. Dort wird alles verbrannt sein. Alles verbrannt sein, was wir hier unten noch mitgebracht haben. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Wenn wir mit ihm zusammen sein werden, wird von dem alten, den Sünden und mangelhaften Leben nichts mehr zu finden sein. Treu und glaubwürdig würdig ist er, steht es da, der euch ruft, der euch ruft. Er wird es auch tun. Er ist die Garantie, liebe Geschwister, dass ihr und mein schmutziges Leben total überstrahlt wird von der Herrlichkeit im Glanz des Christus. Treu und glaubwürdig ist der, der euch ruft, er wird es auch tun. Er hat das Vermögen dazu, das angefangene Werk in uns zum Abschluss zu bringen. Er selbst ist der große Amen. Eine völlige Errettung umschließt also unsere gesamte menschliche Existenz nach Geist, Seele und Leib. Nicht nur, dass wir im Geist leben, sondern auch mit einer Seele dem Herrn dienen. Das hat nichts mit Seelischem zu tun, sondern betrifft die Ganzheit unserer Persönlichkeit. Mit unserem Willen, mit unserem Wollen, mit unserem Wünschen und Fühlen. Und dabei darf unser Leib und Körper nicht vergessen werden. Er ist ein Gefäß, er ist ein Gerät, wodurch wir das darstellen, was wir glauben und in unserem Innern als Maßstab gesetzt haben. Das ist die Darstellung. Deshalb sagt Paulus, murret nicht. Und lebt euer Leben ohne Folgerungen. Inmitten einer verkehrten und verrückten Generation, worinnen euch Gott gesetzt hat als Lichtquellen in der Dunkelheit des Kosmos, darstellend das Wort des Lebens. Was Gott uns in unserem Geist geschenkt hat an Leben, das will durch die Seele ausgedrückt und mit dem Leib dargestellt werden. Das ist doch ganz eindeutig. Wenn wir für das Wesen dieser Welt offen sind, werde ich auch meine Seele damit vollhängen und meinem Körper dorthin gehen lassen, wo meine Befriedigung gestillt werden soll. Wir wollen das uns heute Abend sagen lassen, es uns auch gegenseitig zurufen. Wir haben und gehören einem Herrn, der das Vermögen hat, uns völlig zu erretten. Völlig zu erretten. Ich frage einmal, Willi, stimmt das? Stimmt das, Willi? Ja. Oder, liebe Geschwister, oder ist das eine Illusion? Oder ist das eine Illusion? Als Israel in der Wüste murrte und jene verhängnisvollen Worte aussprach, oh, wären wir doch in Ägypten geblieben. Oh, wäre doch 89 die Mauer nicht gefallen. Dann hätten wir nicht so viel Autos auf den Straßen. Dann würde uns nicht so viel Geld abgenommen. Dann würden nicht so viel Verbrechen geschehen. Ach, wäre doch das so geblieben, wie es war. Ja, so sagte Israel. Wären wir doch in Ägypten geblieben und dort gestorben. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Sie haben gesagt, er vermag uns doch nicht in das Land der Verheißung zu bringen. Wir hauen wieder ab. Wir gehen wieder zurück. Als solche Worte zu hören waren, da hat Gott schweres Gericht angedroht. Josua und Kaleb zerrissen ihre Kleider, sie konnten es nicht fassen, und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel, das Land, was wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn Jahwe gefallen hat an uns, so wird er uns das ganze Land geben und wird uns in das Land bringen. Ein Land, das Honig fließt. Nur empört euch nicht wider Yahweh und fürchtet ja nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, und Yahweh ist mit uns, fürchtet euch nicht. Und die ganze Gemeinde sagt und schrie: Wir bringen euch um, wir stecken euch die Messer durch den Hals, wir steinigen euch. Und ganz Israel schrie: Yahweh vermag uns nicht in das Land zu bringen, sondern in die Wüste sterben zu lassen. Das ist eine ganz üble, schmachvolle Kränkung Gottes. Ob nicht ähnliche Vorwürfe oft von den Kindern Gottes gemacht werden? Ich frage einmal. Bitte? Ja, um uns kann es ruhig blitzen und donnern. Wir stehen in der Schechina Gottes. In der Schechina Gottes. Wir hatten einmal eine Versammlung irgendwo in Deutschland, da hat man zuvor die Leute umfallen lassen. Man hat also da ganz schlimme Sachen gemacht, in diesem Raum. Da sagt ein Bruder zu mir: Und dort hinein wollen Sie? Dort hinein wollen Sie die Gemeinde lassen? Ich sage: Wir haben doch keine Schwierigkeit. Das Wort des Lebens, die Kraft und die Herrlichkeit wird die Finsternis verschlingen. Liebe Geschwister, sind wir doch nicht so beängstigt. Wir reden über den allesvermögenden Gott. Und da fangen wir schon zu zittern an, wenn es um uns blitzt und hagelt. Ja, das eine sollten wir schon mit bedenken. Wenn wir das Vermögen Gottes begrenzen und beschneiden wollen und nur für die Glaubensgemeinde als gültig erklären, dass wir das Gottes- und Vaterbild zerreißen und ihn als ein ohnmächtiges Wesen behandeln. Ich möchte das mit zu bedenken geben, was darin gebunden ist. Wenn man das Vermögen Gottes in Frage stellt, da sagt Jesus ein Beispiel: Es ist keiner so dumm, dass einer einen großen Bau macht, einen Riesenbau, und dann mittendrin muss er aufhören. Geht nicht weiter. Er hat Konkurs gemacht. Er hat Konkurs gemacht. Er konnte nicht durchhalten. Heute sieht's aus, als hätte Gott bankrott gemacht. Mit dieser kleinen Schar der Gläubigen kann Gott keinen Staat machen. Liebe Geschwister, sind wir uns im Klaren? Ja, da wird die Welt nicht anders. Die wird nicht anders. Auch nicht durch die Herauswahl der Gemeinde. Nein. Und die Leute draußen, die sagen: Ja, ihr an Gott glauben, schaut doch an, was er zustande gebracht hat in diesen 6000 Jahren. Dann muss man auch wissen, dass diese Zeit, dieser Äon unter der Herrschaft, unter der Regie, unter der Verantwortung Satans gestellt ist. Und dass Gott nur Einzelne herausruft. Vor 2000 Jahren war das Volk Israel und heute sind es nicht Völker. Nein, sind es nicht Völker. Es werden heute keine Völker zum Glauben geführt, sondern aus den Völkern Einzelne. Und sie sind, und ich bin einer davon. Verstehen wir? Mit einem heiligen Ruf hat er uns gerufen. Wo wären wir, liebe Geschwister, wenn uns dieser Ruf nicht getroffen hätte? Wo wären wir? Und die Leute gehen vorbei und lachen sich ein und sagen: Ja, er hat ein Haus angefangen und dann kann er es nicht. Er vermag nicht zu Ende führen. Ob das auch für unseren Gott und Vater zutrifft? Wenn ich es gelinde ausdrücke, haben viele, wenn ich es konkret sagen soll, haben die meisten Kinder Gottes ein gestörtes oder gar kein Sohn-Vater-Verhältnis. Es geht ihnen zutiefst nur um sich selbst und nicht um die Ehre und Größe ihres himmlischen Vaters. Sonst könnte man nicht das Vermögen Gottes und die Allerrettung und die Erfüllung aller feiner Verheißung so bodenlos in Frage stellen. Diese schmerzlichen Verdächtigungen, dass Gott sein Vorhaben, die Liebesziele und Vollendungspläne nicht zu realisieren vermag, ist eine einzige Schande. Zwei junge Männer, sie mochten 25 Jahre alt sein. Männer wie Josua und Kaleb, die von dem Widerspruch,
des Volkes und der Masse nicht versaut waren, warfen sich mit ihrem ganzen Leben dieser falschen Theologie entgegen. Ich frage einmal, ist das heute noch möglich? Gibt es junge Leute, die für diese Botschaft brennen? Ich kann mich erinnern, mit 20 Jahren, wie haben wir für diese Botschaft gelitten, geweint, gekämpft und wir wären dafür gestorben. Wo sind diese Brüder, die ihr Leben dafür opfern? Das ist kein Randevangelium, das ist das Zentrum unseres Gottes und Vaters. Ihn zu verdächtigen, dass er Dinge ausspricht, die er nicht zu realisieren vermag, weil der geschöpfliche Wille ihm zu stark ist, das ist die Bankrotterklärung unseres Gottes. Ich muss es so klar sagen, weil ich 40 Jahre in dieser Auseinandersetzung gestanden habe. Mir geht es gar nicht um den Vergleich, auch nicht um Zahlen. Es mögen damals vielleicht 3 bis 4 Millionen Israelis mit einer solchen Überzeugung gewesen sein, gegenüber dem mutigen Zeugnis zweier Leute. Die Masse, die schreit immer Hosianna. Heute so, morgen so. Heute Hosianna und morgen kreuzige ihn. Das war damals so, das heute auch nicht anders. Verlassen wir uns ja nicht auf die Masse. Und weiter heißt es in unserem Text, da erschien die Herrlichkeit Jahwes und sprach zu Mose, ich will es mit der Pest schlagen und vertilgen. Und ich will dich, Mose, zu einer Nation machen, größer und stärker als sie. Und was hat Mose gesagt? Endlich hast du es begriffen, mein Gott und Vater. Das halsstarrige Volk, das ist zu nichts anderes fähig. Nein, so hat Mose nicht gesagt. Wir hätten vielleicht gedacht, da kommen wir groß raus. Ja. Nein, Mose hat nicht so gedacht. Mose sprach, wenn das die Ägypter hören. Denn durch deine Macht hast du dieses Volk aus ihrer Mitte herausgeführt. Und nun tötest du dieses Volk wie einen Mann. So werden die Nationen, die deinen Ruf gehört haben, sprechen, weil Jahwe nicht vermochte. Weil dieser eine, der alleinige Gott sein will, nicht das Vermögen hat, dieses Volk in das Land zu bringen, das er ihnen zugeschworen hatte, so hat er sie in der Wüste dahingeschlachtet. Die Ägypter, die lachen sich und krümmen sich und halten sich den Bauch. Mose erinnert Gott an sein Vermögen, auch dass er in seinem Wesen langsam zum Zorn und groß an Güte und Erbarmen ist. Ich komme mir vor, wie in den paulinischen Briefen, was Mose damals schon gesagt hat. Und was hat uns Gott geschenkt? Das ganze Bibelbuch. Und wir zweifeln an die Vollgültigkeit seiner Zusagen. Wir zweifeln an uns, an der Geschichte mit seiner Gemeinde. Vergib, sagt Mose, doch die Ungerechtigkeit dieses Volkes nach der Größe deiner Güte und wie du diesem Volk verziehen hast von Ägypten an bisher. Und Jahwe sprach, ich habe vergeben nach deinem Wort, doch aber so wahr ich lebe, soll von der Herrlichkeit Jahwes erfüllt werden die ganze Erde. Das ist so ein Schnittpunkt, Konrad. Da passt eigentlich gar nicht hinzu, so ein Vers. Ich lebe, Gott sprach, von der Herrlichkeit Jahwes soll erfüllt werden die ganze Erde. Denn all die Männer, die all meine Herrlichkeit und Zeichen gesehen haben, welche ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und mich nun 10-mal versucht und nicht auf meine Stimme gehört haben, wenn sie das Land sehen werden, das ich ihren Vätern zugeschworen habe, ja alle, die mich verachtet haben, sollen es nicht sehen, nur Kaleb und Josua, werde ich in das Land bringen, weil ein anderer Geist, eine andere Hoffnung, eine andere Zielbestimmung in ihren Herzen war und sie mir völlig vertraut haben. Können wir mal eine Brücke bauen? Eine Brücke von der Geschichte auf die Ebene der Gemeinde Paulus sagt, 1. Korinther 10, es ist alles uns geschrieben zur Warnung, damit wir nicht die gleichen Fehler wieder machen. Werden wir nicht oft auch schuldig, weil wir alles mögliche Menschen zutrauen, aber nicht unserem Gott und unserem Vater? Das Volk war gerettet, ich muss eilen, aus der Finsternis und der Todesmacht Ägypter, da hatte es Gott herausgeführt. Er hat alles vergeben und doch musste in der Wüste vieles sterben. Und nach einem 40-jährigen gerichtsvollen Umweg brachte der Herr dieses Volk endlich in das Land der Verheißung. Wenn Gott nicht über unser sündhaftiges Verhalten sein grundloses Erbarmen und seine Liebe gebreitet hätte, würde es uns wie den Söhnen Israels ergehen. Und das muss auch einmal klar gesagt werden, wer hinter dem Gedanken Potenzial steht, Gott klein und ohnmächtig und dem Menschen gleich zu machen, wer steht hinter diesem Gedanken Potenzial? Doch nicht der Heilige Geist. Das war ein wahres Wort von Adolf Heller, was ich persönlich gehört habe. Das, was Gott, unserem Gott und seinem Christus größer macht, ist immer ein Wesenzeichen unseres Vaters im Himmel. Aber dort, wo Dinge klein gemacht werden, unser Gott zusammengepresst wird auf ein Menschlein, dann ist der Gegenspieler Satan im Spiele zurück zu Israel. Die Tragödie wiederholt sich im Jahre 70 nach Christus, wird dieses Volk und das Land von den Römern plattgewalzt. Eine neue Wüstenwanderung unter den Völkern der Erde steht vor ihnen. Aber nicht 40 Jahre, sondern 2000 Jahre dauert ihr Gefangenschaft. Und das ist unser vierter Punkt, das Vermögen Gottes von Israels Wiederherstellung. Gott führt nicht nur in die Ferne, in die Zerstreuung, sondern Gott hat das Vermögen, auch das wieder zurückzuführen. Wir finden diese Stelle in Römer 11, Vers 23. Und auch jene, nämlich Israel, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden wieder in ihrem eigenen Ölbaum eingepfropft werden. Denn Gott vermag, sie wieder einzupfropfen. Vor unseren Augen läuft eine Entwicklung ab. Seit 48 von diesem Vermögen Gottes. Wunderbar und groß ist das, was Gott in dieser Generation ablaufen lässt. Es hat einzelne Ausnahmen gegeben, zum Beispiel Ströder und Böhmerle und andere. Aber im Großen und Ganzen hat die theologische Gelehrsamkeit diesem Zeugnis über die vergangenen 2000 Jahre Lügen gestraft. Sie hat aus dem Vermögen Gottes Israel wieder zurückzuführen und die Verheißung der Väter erfüllen zu können, ein unvermögendes Wesen gemacht, scheußlich und gotteslästerlich bis in unsere Zeit hinein. Ist es nicht ein Skandal, wenn die katholische Kirche auch heute sich etwa entschuldigt von dem, was im Holocaust im Dritten Reich geschehen ist? Und dass sie sich heute noch an die Stelle Israels setzt, nicht nur sie, auch andere Kirchen wollen den Platz einnehmen. Wenn Gott wilde Triebe und das gegen die Natur in einem edlen Ölbaum eingepfropft wird, das heißt doch, dass wir als Nationen die wilden Triebe dieses Saftes teilhaftig wurden. Wie viel mehr vermag Gott, die natürlichen Zweige wieder zurückzupflanzen? Der Heilsabschnitt, dass Gott aus den Nationen und aus Israel seine Gemeinde holt, geht aber mit der Zurückführung Israels zu Ende. Kirchliche und christliche Institutionen werden im Reiche des Messias, das ist ein Reich zentral für Israel, nicht mehr benötigt. Von wegen, dass man bis zum Jahr 2000 3 Milliarden Menschen zu Christus führen will oder zu Christen machen will, das ist eine Illusion und Verführung, weil die Missionierung der Nationen und Völker der Erde dem Volk Israel verheißen ist. Und was an dieser Stelle noch zu beachten ist, dass das Volk Israel, wenn es zurückgekehrt ist, nicht christlich wird. Das möchte ich hier sehr betonen. Und sich nicht einer christlichen Kirche oder einer Institution anschließen wird, sondern es wird zurückverpflanzt in ihrem eigenen Ölbaum. Es ist völlig unbiblisch, Juden und Israelis zu Christen machen zu wollen. Ich meine im konfessionellen Sinn. Wenn sie zum Glauben an Jesus von Nazareth, ihren Messias, kommen, dann bleiben sie in ihrer jüdischen Identität und dem väterlichen Gesetz verbunden. Nennen wir diese Menschen bitte nicht Judenchristen. Und das andere ist auch sehr wichtig, dass es in Römer 11 nicht um das individuelle Heil Einzelner geht, sondern um Heilsaussagen für ganz Israel und die Nationenwelt. Es bleibt dabei, dass das Vermögen Gottes ausreicht, jeden Israeliten zurückzubringen und ganz Israel zu retten. Mag die UNO und das vereinte Europa, die christlichen Kirchen und der Islam alles versuchen, die Aussagen der Schrift zu torpedieren. Die Allmacht und das Vermögen Gottes wird zustande bringen, was geschrieben steht, denn unwiderrufbar sind seine Berufungen und Gnadengaben. Punkt 5 noch. Haben wir noch 10 Minuten?
Ja. Gut.
Das nicht zu beschreibende Vermögen Gottes. Ich entnehme diesen fünften Punkt aus Epheser 3, Vers 20. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als was wir erbitten oder denken, nach der Energie, die in uns wirkt. Das Wort, was hier steht, ist im Deutschen eigentlich gar nicht richtig wiedergegeben oder kann gar nicht wiedergegeben werden. So vielfältig ist es gefüllt. Der über alles hinaus zu tun vermag. Es ist das höchste Maß, Hyper, ein Übermaß, ein über alle menschliche Vorstellungen und Maßstäbe hinausgehendes. Es reicht keine Begriffsformulierung aus. Es ist eine unermessliche Fülle, was hier von dem Vermögen Gottes ausgesagt wird. Fangen wir doch einmal an zu beten. O Vater im Himmel, du kennst mein erbärmliches, mein schwaches, mein kaputtes Leben, das oft von dem Zeitgeist zerrissen wird. Du kennst meine ungestillte Sehnsucht, meine Liebe, mein Verlangen. Du kennst alles, Vater. Auch mein eigenes Ich, nimm mich und gib mich dir. Mach mich leer von allem, was mich besetzen will. Und fülle mich ganz, ganz völlig aus mit dem Glanz deines Wortes und deiner Herrlichkeit. Ja, so dürfen wir beten in allem, was wir verstehen und erkennen und uns, was wir ausdenken können, aber viel umfassender. Gewaltiger ist das, was unser Vater im Himmel zu tun vermag. Über die Grenze unserer Vorstellung hinaus reicht das Vermögen Gottes. Er führt sogar, liebe Geschwister, er führt sogar in die Hölle. Ja, und nein, anders vor, steht anders da. Er macht tot und macht lebendig. Er macht tot und lebendig. Er führt in die Hölle und nie wieder heraus. So hat es jetzt ein Evangelist gesagt. Die Hölle hat nur einen Eingang und keinen Ausgang. Vor tausenden Leuten. Die Schrift sagt, Gott führt in die Hölle und auch wieder heraus. Er hat das Vermögen dazu. Er hat es. So steht es in 1. Samuel 2,6. Er allein kann Völker und Nationen dahin geben, eine ganze Schöpfung dem Tode und dem Verderben preisgeben. Er kann seinen einzigen Sohn am Kreuz sterben lassen, damit durch ihn alle begnadigt werden und leben. Eine gläubige, begabte Sängerin, die wurde ins Studio eingeladen. Sie sollte dort angestellt werden, 20.000 Mark, sofort beim ersten Lied. Da hat die gesagt, nein, der Beruf, das ist nichts für mich. Nein, das ist keine Arbeit. Für mich, das Geld nehme ich nicht, mein Vater ist viel vermögender. Da haben die Herren und im Gremium gefragt, was ist denn ihr Vater? Mein Vater, hat sie gesagt, das ist mein Gott und Vater im Himmel. Da waren die alle sehr sprachlos. Die Geschichte von Bertha Iselmann kennen Sie ja. Sie fährt im Zug, ist ja bekannt. Schauen Sie doch mal raus, das gehört alles mir. Die haben alle tief geguckt. Ja, und als niemand antwortete, hat sie gesagt, ich bitte noch einmal, nehmen Sie sich doch die Zeit, schauen Sie mal raus. Das alles, was Sie sehen, gehört mir. Da waren sie fast verrückt und haben gefragt, wie heißen Sie überhaupt? Bertha von Iselmann, adlig. Nein, nein, nein. Da hat sie gesagt, alles gehört meinem Gott und Vater im Himmel. Damit hatten die Mitreisenden nicht gerechnet. Ich habe Ihnen vielleicht den Gedanken schon einmal erzählt. Eines Tages bekommen Sie einen Eilbrief von einem reichen Onkel aus Kanada, den Sie gar nicht einmal kennen. Und darin wird ein riesenhaftes Erbteil Ihnen mitgeteilt. 1 Million Dollar und viele Ländereien und große Seen. Aufgeregt und nervös rennen Sie durch Zimmer. Vielleicht auch mit dem Kopf an die Wand, ich weiß nicht. Ja. Dagegen ist doch das, was uns hier verheißen ist, ja, das ist alles ein lächerlicher Dreck und oft auch eine große Belastung. Es ist wirklich keine Ironie, sage ich Ihnen. Mir gehört das Sachsenland und Ihnen Baden-Württemberg. Aber nicht nur das, die Seen, die Ozeane, die Kontinente, die Welten, die Sterne, die Galaxien, alles, 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 was sich regt und lebt, das ganze Universum. So hat es sein Wort uns gesagt. Wenn wir einmal trübe, traurig sind, früh, wenn nichts gehen will, ja, wenn eigentlich auch alles, vieles durch die Finger läuft, dann sollten wir jene Verheißungen Gottes als Ermunterung uns zusprechen. Wir sollten es uns, wir sollten sie bunt ausmalen. Römer 8, Vers 32. Er, Gott der Vater, hat uns in seinem Sohn das ganze All geschenkt. Vielleicht gibt es Kinder Gottes, die denken, und diese Tätigkeit ist sehr weit verbreitet, was kann ich mir dafür kaufen? Was kann ich mir dafür kaufen? Zürich oft. Das liegt doch alles in weiter Zukunft. Aber das ist eine schwere Täuschung. Als Kind Gottes, als Erlöster und Erretteter lebt man anders als ein Mensch ohne Lebensbeziehung mit Christus oder zu Christus. Oder ich frage mich hinein, wollen Sie das geschenkte Gottesleben eintauschen mit den Leuten hier draußen? Wollen Sie das Leben wieder haben, was die Leute draußen haben? Nein, sagen Sie nein. Niemals. Wer das wieder haben will, dann sage ich, der soll sich erst mal bekehren. Der ist gar nicht bekehrt. Der hat von dem Leben Gottes, was ihn erfüllt und ihn durchträgt, keine Ahnung. Ein Mensch, dem das Vermögen Gottes über alles geht, dessen Herz erfüllt ist von den Gedanken und Endzielen Gottes, wird sich nicht wegen jeder Zaunslatte und einer vom Holzwurm zerfressenen Kommode herumstreiten. Diese gewaltige Erkenntnis von dem Vermögen Gottes und seines Christus hebt uns heraus aus dem Fluch der Sichtbarkeit, aus den Verflechtungen und Belastungen des Alltags und lässt uns Flügel schenken, Flügel hinwegzufliegen, der Sonne entgegen. Jesaja 40, die ihre Hoffnung und Erwartung auf ihn setzen, die bekommen neue Kraft, die wechseln Kraft ein, die bekommen Flügel, liebe Geschwister, Flügel des Glaubens und des Vertrauens, über die Dinge dieser Welt hinwegzufliegen, seiner Verheißungen entgegen. Die haben einen Blick nach oben, hinein in die geoffenbarte Herrlichkeit seines Wortes. Das Vermögen Gottes lässt uns Dinge tun, die wir sonst nicht tun können. Deshalb sagt Paulus, ich habe das Vermögen oder ich vermag alles durch den, der mich dazu ermächtigt, Christus. Und da geht es um ganz alltägliche Dinge, um den Kleinkram. Ich weiß wohl, erniedrigt zu sein, ich habe auch Überfluss. In jedem und im Allen bin ich unterwiesen. Ich kann satt sein, ich kann auch hungern. Ich kann Überfluss haben und auch Mangel leiden. Verstehen wir, dass wir nicht hinter jedem Wohlstandsgebimmel hinterherrennen müssen, sondern wissen, was den Vorrang und die erste Stelle in unserem Leben haben muss. Und zum Schluss noch ein wichtiges Zeugnis, dann sind wir am Ende, Römer 8, Vers 35 und 39. Ich kann gar nicht abschließen, ohne dieses Wort zu nennen. Und hier zählt ja Paulus auf Römer 8, Vers 35. Da heißt es, wer wird uns scheiden von der Liebe Gottes? Hier kommen ganz, ganz arge Begriffe. Drangsal, Angst, Verfolgung, Hungersnot, Blöße, Gefahr, Schwert. Den ganzen Tag werden wir gerechnet wie Schlachtvieh. Das sind alles Dinge. Ja. Und dann fasst er das zusammen in einen Hymnus, ist eine Anbetungssprache, die wir auch im Alltag manchmal beten sollten. Weder der Tod noch das Leben, liebe Geschwister, haben wir Angst, dass uns etwa der Wohlstand den Glanz der Herrlichkeit Gottes verblenden könnte? Haben wir Angst vor Wohlstand? Das Leben oder mit der Mühsal und Drangsal, mit den Einengungen, Belastungen, mit den Anfechtungen, weder Tod noch Leben, weder Engel noch geistliche Mächte, die Gegenwart, die Zukunft, die Gegenwart, was mit uns geschieht heute und morgen, oder die Zukunft, was haben gläubige Leute für Angst vor dem Morgen, ob uns das einmal durchs Herz gehen könnte. Weder Gewalten noch Kräfte, das waren Gewalten und Kräfte, Blitz und Donner sind Gewalten des Kosmos. Brauchen wir keine Angst zu haben, nein, Gott deckt uns schon ab. Weder Hohes noch Tiefes, weder Gottes Offenbarung noch die Schmähungen. Und zum Schluss ruft er die ganze Schöpfung auf. Er bringt nun alles auf einen Nenner und ruft hinaus in die Tiefen und Weiten des Kosmos, dass eben all das Aufgezählte nicht das Vermögen hat, uns von der Liebe Gottes zu scheiden. Ob uns das einmal zum Bewusstsein kommt, wie gewaltig und alles übertreffend das Tun und die Allmacht und das Vermögen Gottes ist, lassen wir uns bitte das Wesensbild Gottes, unseres Vaters, nicht klein machen und zerstören. Das hat große Auswirkung auf unsere Zubereitung und Vollendung, nämlich hineingestaltet zu werden in das Bild des Christus. Und er ist das Bild des Vaters. Dazu, liebe Geschwister, haben wir einen alles vermögenden Gott und Vater, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ich fasse zusammen das Vermögen Gottes, 5 Punkte. Erstens, was er verheißen hat, das vermag er auch zu tun. Zweitens, er vermag Mitleid mit unserer Schwachheit zu haben. Drittens, er hat das Vermögen, uns völlig, ganz und gar zu retten. Er vermag Israel wieder zurückzuführen und herzustellen. Und wir haben einen nicht zu beschreibenden, alles vermögenden Gott und Vater. Ich wünsche es mir, ich wünsche es Ihnen von Herzen, von dieser Kraft der Liebe und des Wesens Gottes ausgefüllt und im Alltag durchgetragen zu werden. Amen.
Ja, du sagtest, am Ende lassen wir uns ja nicht das Wesensbild Gottes klein machen. Ich musste vorhin, als du das von Mose so sagtest, denken, jetzt mal übertragen auf uns, auf unsere heutige Zeit. Nicht als Mose mit Gott um sein Volk gerungen hat, da hat ja Gott dieses bekannte Wort dann gesagt, hat gesagt, also ich werde jetzt mit diesem Volk Schluss machen, ich kann nicht mehr, Mose, mit dir mache ich ein großes Volk. Und dann hätten unsere Frommen heute gesagt, Mose, du musst doch Gott gehorsam sein. Es steht doch da, Gott hat es doch gesagt. Nun nimm doch das mal ernst. Nicht? So kann nur einer reden, der das Herz Gottes nicht verstanden hat. Und dadurch, dass Gläubige sich zum Verteidiger machen, in Anführungszeichen, zum Verteidiger Gottes machen, dadurch geben sie Gott eigentlich den Dolchstoß ins Herz. Sie haben ihn überhaupt nicht verstanden. Das ist genauso bei den Freunden Hiobs, genauso gewesen. Sie haben dauernd Gott verteidigen müssen oder geglaubt, sie müssten Gott verteidigen und haben eigentlich permanent gegen Gott geredet. denke, das ist ein, etwas ganz Wichtiges, dass wir eben vom Herz Gottes her denken. Deswegen ist es auch so wichtig, was du sagst in dieser Hinsicht, dass wir das Vaterbild begriffen haben, dass wir die Liebe Gottes begriffen haben und von daher die ganze Schrift sehen. Wenn der andere ein falsches Gottesbild hat, dann kann ich mit ihm reden, wie ich will. Ich werde nie auf eine gleiche Ebene kommen. Das ist nämlich das Geheimnis, weshalb wir uns zu Tode diskutieren oft. Ich wollte das selber nochmal sagen, auf das, was du